Deutschlandfunk, der Tag.
Just a few months ago, no one was talking about how this war would end. And now we have both sides in the same facility with the United States really living out, I think, in real time, President Trump's vision to end this war, which he campaigned on.
Mike Waltz haben wir da gerade gehört, Trumps nationalen Sicherheitsberater. Der gibt sich weiter zuversichtlich. Trump kann, wie versprochen, Russlands Krieg gegen die Ukraine beenden. Dabei ist inzwischen ja einigermaßen klar, das dürfte ein langer, langer Weg werden. Ein kleiner erster Schritt könnte eine vorläufige Waffenruhe sein. Über eine weitere Runde von Verhandlungen in Saudi-Arabien, darüber spreche ich mit Gesine Dornblüt, unserer Russland- und Osteuropa-Expertin. Und dann wollen wir wissen, was es mit der neuen israelischen Behörde für, Zitat, freiwillige Ausreisen von Palästinensern aus dem Gazastreifen auf sich hat. Das hören wir später von unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Das ist der Tag für diesen 24. März 2025. Ich bin Jasper Barenberg. Hallo Gesine.
Hallo Jasper.
Ich schaue auf die Uhr, Gesine, 15 Uhr und eine Minute. Und während wir reden, sitzen gerade in Saudi-Arabien zwei Delegationen zusammen, eine US-amerikanische, eine von russischer Seite. Gestern gab es ja schon Gespräche zwischen den US-Amerikanern und Vertretern der Ukraine. Ziel bleibt eine vorläufige Feuerpause. Präsident Zelensky hat diesem Plan zugestimmt. Russland hat ihm auch zugestimmt, aber nur unter bestimmten Bedingungen, wissen wir von Äußerungen von Wladimir Putin etwa. Bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen und ein bisschen versuchen herauszufinden, was in Saudi-Arabien gerade passiert und wo das hinführen könnte, wie sieht dieses Format der Verhandlungen in Saudi-Arabien eigentlich aus?
Also ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, da verhandeln nicht Russen und Ukrainer direkt miteinander, sondern es geht über die Amerikaner. Gestern, wie du gesagt hast, die Amerikaner mit den Ukrainern, heute die Amerikaner mit den Russen. Die ukrainische Delegation ist aber offenbar immer noch in Saudi-Arabien. Die sind alle im selben Luxushotel. Und heute gegen Mittag hat Suspilne, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Ukraine, gemeldet, dass sich Ukrainer und Amerikaner dann nochmal wieder zusammensetzen wollen, sollen, sobald die Gespräche mit den Russen beendet sind.
Mhm. Diese Pendeldiplomatie kennen wir auch aus anderen Konflikten, wenn zwei Konfliktparteien nicht direkt miteinander reden, sondern immer über den Vermittler und dann geht das eben hin und her. Mal sehen, was daraus in diesem Fall wird. Aber du hast es erwähnt, es gab gestern ja schon dieses Treffen zwischen der Delegation der Ukraine und der Amerikaner. Was wissen wir über die Signale im Anschluss daran?
Da gab es wenige. Die Amerikaner haben sich, glaube ich, gar nicht geäußert. Der Verhandlungsleiter der Ukrainer, Verteidigungsminister Rustem Umerov, hat sich geäußert auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Er hat da gesagt, das seien konstruktive und inhaltsreiche Gespräche gewesen. Und man arbeitet daran, die Aufgabe zu erfüllen, die Volodymyr Zelensky vorgegeben hat, nämlich zu einem gerechten Frieden zu kommen.
Und während jetzt diese Gespräche mit diesem Signal im Gepäck gewissermaßen, also die Botschaft, wir sind bereit zu konstruktiven Gesprächen, es gibt viele Punkte, einzelne Punkte, über die wir uns austauschen müssen, damit geht die amerikanische Delegation jetzt zur russischen. Ist irgendwas schon nach außen gedrungen? Wissen wir, wie das da läuft?
Also erstmal reden die auch sehr lange. Gestern hat es so 4 bis 5 Stunden zwischen den Amerikanern und den Ukrainern gedauert. Und die haben wir jetzt auch schon ungefähr. Es gab eine Mittagspause. Danach haben sie sich dann weiter zusammengesetzt. Allerdings, was so nach außen dringt und auch aus Moskau kommt, ist, sehr verhalten. Also Grigori Karasin, Senator, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des russischen Föderationsrates, der ist einer der beiden Unterhändler von russischer Seite, der hat der russischen Agentur Interfax heute Vormittag auf die Frage, ob es gelingen werde, irgendetwas zu verabreden, gesagt, nicht alle Verhandlungen enden mit großen Dokumenten und Vereinbarungen. Wichtig ist, die ganze Zeit Kontakt zu halten und den Standpunkt des anderen zu verstehen. Das gelänge. Und parallel kommen aber auch von anderen Funktionsträgern aus Moskau, zum Beispiel von der Sprecherin des Außenministeriums, sehr gedämpfte Signale. Also man solle jetzt auf keinen Fall irgendwie auf einen Durchbruch hoffen.
Dann lass uns etwas genauer über das sprechen, was da im Einzelnen beredet wird. Es geht ja immer noch darum, eine Vereinbarung zu treffen, dass dann 30 Tage lang oder jedenfalls für eine Übergangszeit keine Angriffe auf die zivile Infrastruktur und auf Energieanlagen erfolgen, von keiner der beiden Seiten. Worum geht's da im Einzelnen?
Ja, also auch das wissen wir ehrlich gesagt gar nicht so genau, worauf sich jetzt diese Waffenruhe beschränken soll. Ursprünglich gab es ja mal den Vorschlag von den USA, dass es eine ganz umfassende Waffenruhe sein soll, also nicht nur in der Luft und zur See, sondern auch am Boden. Davon ist man offensichtlich abgewichen, weil das auch ziemlich unrealistisch ist und auch schwer zu überprüfen ist. Und jetzt heißt es eben von verschiedenen Seiten, es gehe jetzt erstmal darauf, keine Angriffe für eine gewisse Zeit auf Energieanlagen zu fahren. Aber wenn das stimmt und beide Seiten bereit sind, darüber zu reden, dann ist mir eigentlich nicht klar, was Russland und die Ukraine eigentlich darunter verstehen. Denn es sieht so aus, als würde Russland diesen Begriff Energieanlagen tatsächlich sehr eng fassen. Das heißt also Raffinerien, Öldepots, das sind genau die Ziele, die die Ukraine immer wieder ins Visier nimmt und auch trifft. Und ich habe den Eindruck, dass die Ukrainer das aber weiterfassen wollen und auch zivile Infrastruktur wie zum Beispiel Häfen und dergleichen mit einbeziehen wollen und sagen wollen, also da dürfte Russland dann auch keine Angriffe fliegen. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel schon mal offene Fragen. Und ich denke, darauf bezieht es sich auch, wenn zum Beispiel Putins Sprecher Peskow gesagt hat, es seien noch sehr, sehr viele Nuancen zu klären, sogar in konkreten Fragen.
Und das berührt ja auch ein bisschen die Frage, die wir auch immer mitlaufen lassen, wem nützt was eigentlich? Also gibt es auf Seiten Russlands, so würde ich das verstehen, ein klares Interesse, dass die Ukraine nicht mehr solche wichtigen Öllager und andere kriegswichtige Depots, sage ich jetzt mal, angreift. Und auf der anderen Seite ist natürlich Präsident Zelensky, könnte auch interessiert daran sein, dass es keine Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine weitergibt und vor allem aber auch keine Angriffe auf zivile Infrastrukturen. Kann man also sagen, ein Ergebnis würde beiden Seiten nützen?
Das hängt davon ab, wie es dann eingehalten wird. Es ist so, dass tatsächlich diese ukrainischen Schläge gegen Ölinfrastruktur, vor allen Dingen in Russland ziemlich hart treffen. Also da brennt jetzt zum Beispiel ein Öldepot in Krasnodar im Süden Russlands schon seit 5 Tagen. Die Feuerwehr ist nicht in der Lage, das zu löschen. Auf der anderen Seite sind natürlich die fortgesetzten Angriffe gegen die ukrainische Infrastruktur und gegen zivile Ziele auch absolut eine Katastrophe. Und es wäre gut für die Ukraine, wenn das sofort stoppen würde. Aber wir wissen ja von der russischen Seite, dass sie eigentlich generell sagt, wir greifen ja gar keine zivilen Ziele an. Wir greifen ja Militärziele an. Und da kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass Russland tatsächlich die Angriffe gegen zivile Ziele dann auch stoppen würde. Also das ist erstmal ein grundsätzlicher Zweifel. Aber weil du ansprichst, so diese unterschiedlichen Nutzenüberlegungen, ein Thema, von dem Russland sagt, dass es jetzt besprochen wird in Saudi-Arabien, das ist das Schwarzmeerabkommen, das Getreideabkommen. Du erinnerst dich vielleicht, das wurde 2022 abgeschlossen zwischen Ukrainern und der Türkei und den Vereinten Nationen und andererseits zwischen Russland und der Türkei und den Vereinten Nationen. Da ging es darum, die Getreideexporte aus den ukrainischen Häfen sicherzustellen und zu ermöglichen. Und Russland ist dann aus diesem Abkommen nach einem Jahr ungefähr ausgestiegen. Und die Ukraine hat es aber trotzdem geschafft, ihre Getreideexporte wieder auf das Niveau zu bringen von vor dem Ausbruch des groß angelegten Krieges. Und das, weil die Ukraine es geschafft hat, die russische Schwarzmeerflotte ziemlich weit zurückzudrängen. Also das ist was tatsächlich, wo vor allen Dingen Russland profitieren würde, wenn dieses Abkommen, Getreideabkommen jetzt wiederbelebt werden würde. Denn die Russen, als sie ausgestiegen sind daraus, haben sie sich beschwert, dass Russland benachteiligt werde und ihnen sei versprochen worden, dass Sanktionen gegen russische Düngemittel aufgehoben werden. Das ist nicht passiert und es kann gut sein, dass Russland genau das jetzt in dieser Runde wieder durchsetzen möchte.
Jetzt geht es erstmal um ganz konkrete erste Schritte auf einem langen Weg. Wir haben diese beiden Aspekte angesprochen, keine Angriffe auf zivile Infrastruktur und jetzt auch noch dieses Schwarzmeerabkommen. Was glaubst du denn, was kann günstigstenfalls dabei rauskommen? Eine klare Verabredung dazu?
Ehrlich gesagt, ich glaube, das günstigste Ergebnis dieser Gespräche in Riad wäre, wenn die US-Amerikaner einsehen aufgrund dieser Gespräche dort, dass es so einfach nicht geht. Dass Russland blockiert und verzögert und dass einfach mehr Druck nötig ist auf die russische Seite, um Russland dazu zu bringen, tatsächlich den Krieg nicht weiterführen zu wollen und von den Maximalzielen abzurücken, nämlich von dem Maximalziel einer Kapitulation der Ukraine. Ich glaube, alles andere, jetzt ein vierwöchiger oder auch längerer Waffenstillstand in irgendeinem Teil, das ist natürlich erstmal gut, weil weniger zerstört wird, weil weniger Menschen sterben. Hoffentlich, wenn es so kommt. Aber es ist nichts, worauf man einen nachhaltigen und gerechten Frieden aufbauen kann.
Gesine, vielen Dank.
Bitteschön.
Wir können Trump ja nicht verbieten, mit Putin zu sprechen. Und wenn es hilft, zu einem Waffenstillstand zu kommen, finden wir das erstmal positiv.
So drückt es ein ukrainischer Soldat aus, den mein Kollege Manfred Götzke gerade in Brandenburg getroffen hat, wo er und andere ein paar Wochen von der Bundeswehr ausgebildet werden. Auszeit von der Front heißt diese Reportage, dringende Hörempfehlung, abrufbar über unsere DLF-App.
Alle sind müde, nicht nur ich, nicht nur wir Soldaten. In der ganzen Ukraine gibt es jede Nacht Luftalarm. Alle sind müde.
Wie wäre es, wenn man die etwa 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen einfach in Nachbarstaaten wie Ägypten oder Jordanien umsiedelt und aus diesem Streifenland entlang des Mittelmeers dann eine Riviera des Ostens macht? Für diese Gedankenspiele hat Donald Trump im Februar einen Aufschrei in der Region erlebt und Empörung und Ablehnung weltweit dafür erfahren. Und so sticht doch besonders ins Auge, dass Israel jetzt eine Behörde für die, Zitat, freiwillige Ausreise von Palästinensern aus dem Gazastreifen einrichtet. Und das in einer Situation, in der Israel gerade seinen Krieg in Gaza und im Libanon wieder aufnimmt. Und eine Situation, in der Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu das Land innenpolitisch in eine handfeste Verfassungskrise steuert. So sehen es jedenfalls viele Beobachterinnen und Beobachter. In der Leitung ist unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Grüß dich, Jan-Christoph.
Hallo, hi.
Lass uns wirklich mal bei dieser einen Meldung starten, bei dieser neuen Behörde für, Zitat, freiwillige Ausreisen von Palästinensern aus dem Gazastreifen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Ganze ist beschlossen. Gestern hat das Kabinett hier getagt in Israel, an einem Sonntag, das ist ja normaler Arbeitstag hier. Und da wurde eben die Einrichtung dieser Behörde beschlossen. Es gibt auch eine Leitung dieser Behörde, da gibt es einen Namen. Und die soll jetzt sozusagen aufgebaut werden. Die soll anfangen zu arbeiten und sich mit diesem Thema freiwillige Ausreise von Palästinenserinnen und Palästinensern aus dem Gazastreifen befassen und das fördern. Das ist ja auch Teil des Trump-Riviera-Plans, wenn man so sagen will. Das zeigt einerseits eben, dass die Regierung hier in Jerusalem total euphorisch ist, was diesen Trump-Plan angeht, immer noch, und das für eine gute Idee hält, haufenweise Palästinenser aus dem Gazastreifen herauszubringen, auch in dem Wissen, dass Donald Trump dann ja auch gesagt hat, ob die zurückkommen, das ist alles andere als sicher. Deswegen sprechen ja Menschenrechtsorganisationen, auch die Vereinten Nationen, ja auch von der Vorstufe zu einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens. Und dann muss man sagen, was diese Behörde angeht, die noch nicht mit der Arbeit begonnen hat, das muss man auch sagen, die wurde gestern erst beschlossen, dass sie zwei große Schönheitsfehler hat. Das eine ist, es gibt noch gar keine Länder, in die die Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Gazastreifen freiwillig ausreisen sollten. Da gab es eine Reihe von Kandidaten. Also Trump hat ja selber von Ägypten und Jordanien gesprochen. Die haben das mit Abscheu zurückgewiesen und lehnen das total ab. Ein paar andere Länder sind auch noch im Gespräch. Das wurde von Israel lanciert. Die haben dann entweder gesagt, wir haben noch nie davon gehört, oder haben das auch abgelehnt. In der arabischen Welt generell hat dieser Plan völlige Ablehnung zur Folge. Und der zweite Schönheitsfehler ist natürlich dann die Freiwilligkeit. Denn wenn man jetzt sieht, was gerade im Gazastreifen passiert, mit dem Vorrücken von Bodentruppen, mit dem erneuten hohen militärischen Druck, vielen Luftangriffen, auch vielen Toten, dann ist das natürlich ein Druck, der dort auf die Bevölkerung erzeugt werden soll. Und von Freiwilligkeit kann dann am Ende, wenn es jetzt so weiterläuft, wenigstens keine Rede sein.
Jetzt haben wir ja alle noch in Erinnerung, du hast es erwähnt, ich habe es auch schon angedeutet, dieser Vorschlag von Donald Trump ist eigentlich unisono auf harsche Ablehnung gestoßen, nicht nur in der Region, sondern eigentlich überall. Es gab Befremden darüber bis hin zu dem Gedanken, also das sei sowas von außerirdisch, sich sowas zu überlegen. Dann gab es dieses Video, in dem Trump das wie so eine Art Immobilienentwicklungslandschaft angepriesen hat, massive Kritik auch aus Berlin und so weiter und so weiter. Und Trump hat dann auch ein bisschen eingelenkt zwischendurch und hat gesagt, ja, also an Vertreibung denke er dann natürlich nicht. Und seitdem ist ja relativ unklar, ob er überhaupt diesen Plan weiter verfolgt und wenn ja, wie. Ich bin jetzt gestutzt, als du gesagt hast, Israels Regierung ist geradezu euphorisch gewesen mit diesem Plan. Da ist Israels Regierung hartnäckiger als alle anderen, die das ablehnen.
Naja, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass in der Regierung sehr rechtsextreme Kreise sitzen, Vertreter radikaler Siedler, die ohnehin vorhaben, den Gazastreifen wieder neu zu besiedeln, die auch offen von Vertreibung und ethnischer Säuberung sozusagen sprechen, die schon Pläne haben, Land verteilen und sich überlegen, wo können die neuen jüdischen Siedlungen dort entstehen. Das sind Teile eben dieser Regierung und die finden das natürlich großartig und greifen das jetzt eben auf mit dieser Behörde. Auf der anderen Seite weiß man eben nicht so richtig, was Donald Trump will. Der hat ja eine Zeit lang eher auf Verhandlungen gesetzt, hat gesagt, er will den Gaza-Krieg jetzt so schnell beenden, alle Geiseln sollen freikommen. Er hat gesagt, die Hölle werde losbrechen und auch gedroht, wenn eben die Geiseln nicht sofort freigelassen werden. Jetzt stockt das Ganze wieder. Jetzt unterstützt er Israel eher auf dem Kurs, militärischen Druck auszuüben auf die Hamas und wieder gezielt auch Hamas-Führungskräfte zu töten und großen Druck eben auszuüben. Also man weiß nicht so richtig, welchen Kurs Donald Trump fährt. Sicher ist aus israelischer Sicht nur, und das ist das, was die Regierung braucht, sie braucht die Unterstützung der USA, dass dieser Kurs, den sie jetzt fährt, mitgetragen wird. Und das, was jetzt da eben passiert mit dieser großen Offensive und dem weiteren Vorgehen der Truppen, was ja möglicherweise auch so eine Art neue militärische Strategie ist für den Gazastreifen, es gibt hier eine neue militärische Führung gerade, die ernannt wurde, das wird zumindest mitgetragen von den USA und das ist das Entscheidende. Und da beeindruckt es die Israelis auch nicht besonders, wenn, wie heute zum Beispiel, die UN-Außenbeauftragte Kallas hier ist und dann eben Kritik übt an der militärischen Operation. Das interessiert alles nicht. Das Wichtigste ist, was die USA sagen. Und da kann man sich wohl halbwegs sicher sein, zumindest zur Zeit, dass der Kurs Israels von Donald Trump mitgetragen wird.
Und ich habe jetzt so den Eindruck gewonnen, diese Unklarheit, die die Politik von Donald Trump insgesamt auszeichnet, auf diesem Gebiet, aber auch in vielen anderen Politikfeldern, die Unberechenbarkeit, das spielt Israel insofern in die Hände, als sie jetzt diese Behörde gründet und so ein bisschen, so verstehe ich dich, mit dem Ziel, na schauen wir mal, wo das hinführen könnte, vielleicht brauchen wir das irgendwann.
Also die Regierung von Benjamin Netanyahu, die hat ja sich immer um die Frage herumgedrückt, was soll eigentlich aus dem Gazastreifen werden? Was ist die politische Zukunft des Gazastreifens? Wer regiert den Gazastreifen? Wer baut ihn wieder auf? Und jetzt mit diesem erratischen Kurs von Donald Trump hat die Regierung natürlich gute Argumente, jetzt erstmal so weiterzumachen, jetzt mal wieder mit militärischer Offensive weiterzumachen, mit dem militärischen Druck auf die Hamas. Da wird dann rhetorisch gesagt, naja, dieser Druck, der ist dann sozusagen das Mittel, was die Geiseln zurückbringt. Wobei alle wissen, militärischer Druck hat bisher noch keine einzige Geisel zurückgebracht. 8 wurden bisher erst militärisch auf militärischem Wege befreit. Der große Erfolg, der große Durchbruch bei der Befreiung von Geiseln, der kam auf dem Verhandlungsweg zustande. Und durch dieses militärische Vorgehen werden Verhandlungen gerade zunichte gemacht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man diese Zeit der relativen erratischen Außenpolitik von Donald Trump auch nutzen kann, einfach um weitere Fakten zu schaffen, um vorzubereiten, möglicherweise tatsächlich einige Teile des Gazastreifens zu räumen von Palästinensern und möglicherweise dann dort auch neue Siedlungen zu errichten. Das ist zumindest das, was Teile der Regierung vorhaben. Und insofern passt das ganz gut, dass Donald Trump da nicht so entschieden ist und Israel erstmal machen lässt. Mhm. Ja.
Und so eine Art Blankoscheck aus dem Weißen Haus für das Vorgehen von Benjamin Netanyahu, das heißt dann mit Blick jetzt auf den wiederaufgenommenen Krieg in Gaza auch, da gibt es kaum Chancen in nächster Zeit für so etwas wie eine Vereinbarung wieder mit der Hamas oder einen neuen Waffenstillstand.
Also es gibt jetzt ganz aktuell Berichte, die werden hier in Israel lanciert, dass die Hamas bereit sei zu einem neuen Deal, Unterstützung signalisiert habe in Richtung Ägypten. Das ist ja ein wichtiger Verhandler da am Tisch, die anderen sind die Kataris und dann eben die USA. Aber was dahinter steckt, das ist überhaupt noch nicht richtig klar. Das könnte auch ein Spin sein hier, ein Versuch, das Ganze irgendwie in eine Richtung zu lenken. Das ist völlig unklar zurzeit. Auf der anderen Seite sehen wir halt, wie sich die humanitäre Lage im Gazastreifen massiv verschärft. Über 3 Wochen nun schon kommen keine Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen, also keine Nahrung, kein Wasser, kein Strom, keine medizinischen Versorgungsmaterialien. Und da ist natürlich die Frage, wie weit kann und will man das treiben? Das ist auch ein Druckmittel natürlich, um die Bevölkerung unter Druck zu setzen. Aber tatsächlich ist die Frage, wann das dann wirklich da wieder so hart wird, dass sich die humanitäre Lage so verschärft, dass das eben auch dann große Reaktionen aussieht und dass auch ein Donald Trump sich das dann nicht mehr ansehen kann. Das ist die große Frage, wie lange das noch geht. Aber zurzeit fährt man diese Strategie des Drucks und verschärft die Gangart in Richtung Gaza. Das ist natürlich fürchterlich für die Geiseln, die immer noch dort sind. 24 Lebende wahrscheinlich, 35 Tote. Die Angehörigen sind total geschockt und sagen, die Regierung hat sie aufgegeben de facto mit dem, was sie jetzt tut. Und das ist natürlich auch furchtbar für die Menschen im Gazastreifen, denn da wird jetzt die Nahrung knapp und die Lage wird sich jetzt verschärfen. Hm.
Zu einem halbwegs vollständigen Bild gehört wohl auch, dass sich innenpolitisch die Situation in Israel gerade zuspitzt, dass sich die Atmosphäre da ordentlich auflädt. Etwa, weil die Regierung den Chef des Inlandgeheimdienstes entlassen hat. Etwa, weil sie jetzt auch gegen die Generalstaatsanwältin von Israel vorgeht. Wie viel Zündstoff kommt jetzt da noch mit hinein in die vielen anderen Konflikte, die es ohnehin gibt?
Also das bringt hier gerade richtig viele Menschen auf die Straße. Wir haben jetzt ein Wochenende hinter uns, wo wirklich Zehntausende auf den Straßen waren in vielen Orten Israels. Die Menschen, die Demonstrierenden, die sagen, diese Regierung legt die Hand an oder legt die Axt an den Rechtsstaat Israel. Das sind ja zwei Instanzen, sage ich mal, der Gewaltenteilung. Einmal der Geheimdienstchef, der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet, hat auch in seinen Statuten die Aufgabe, die israelische Demokratie zu verteidigen. Die Generalstaatsanwältin, die jetzt entlassen werden soll, die hat auch diesen Auftrag. Und interessant ist, dass sowohl der Inlandsgeheimdienst als auch die Generalstaatsanwältin ermittelt haben gegen Netanyahu und auch gegen sein Umfeld. Da geht es um Vorwürfe der Herausgabe von sehr sensiblen Dokumenten. Da geht es um seltsame Beziehungen, die enge Mitarbeiter von Netanyahu in Richtung Katar pflegen. Da geht es auch um Manipulation von öffentlicher Meinung in Bezug auf das Thema der Geiseln. Also das alles, das ist Gegenstand von Ermittlungen von diesem Inlandsgeheimdienst und der Generalstaatsanwaltschaft. Und da sieht es natürlich sehr schlecht aus, wenn gerade diese beiden Instanzen jetzt ins Visier geraten, wenn beide Chefs entlassen werden sollen. Und da hilft es auch nichts, zumindest aus Sicht der Demonstrierenden, wenn Netanyahu sagt, naja, das Ziel ist nicht, diese Ermittlungen zu behindern, sondern im Gegenteil, die Ermittlungen werden überhaupt nur durchgeführt, um diese Personen dort im Amt zu halten. Das ist eine Ausrede, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, wenn man so will. Und das glauben die Demonstrierenden nicht. Das Ganze hat hier ziemlich großes Potenzial, in Israel noch mehr Menschen auf die Straße zu bringen. Die Proteste werden gerade größer und viele Menschen, ja, die sagen, diese Regierung, die hat eigentlich das Ziel, über dem Recht zu stehen. Und das hat dann nichts mehr mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun.
Auch da kann man ja eigentlich gedanklich nochmal den Bogen zu Donald Trump schlagen, denn auch in den USA wird gerade diskutiert, ob es tatsächlich der Fall sein könnte, dass Donald Trump sich über wichtige Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen kann, so ohne weiteres. Und das spielt doch in Israel bei diesen beiden Entscheidungen auch eine Rolle, oder?
Ganz genau. Das ist immer die Argumentation, die dann greift. Da wird dann gesagt, naja, ein Richter, eine Richterin hat nicht die Kompetenz, Entscheidungen der Regierung in Frage zu stellen, denn die Regierung ist ja vom Volk legitimiert. Das heißt, diese politische Klasse, die hier gerade im Amt ist, Netanyahu und seine Koalitionspartner, die sehen sich sozusagen über dem Recht, die sehen sich nicht unter der Kontrolle von rechtsstaatlichen Institutionen. Das ist sehr vergleichbar mit dem, was in den USA passiert. Der Unterschied ist nur, dass Israels Demokratie nicht so stark aufgestellt ist wie die US-Demokratie. Es gibt hier weniger Checks and Balances, wenn man das mal so sagen darf. Also der Staatspräsident zum Beispiel, der hat keine besonders wichtige Kontrollfunktion. Es gibt keine zweite Kammer des Parlaments. Es gibt keine Einbindung in internationale Rechtsmechanismen, wie in Deutschland zum Beispiel. Das ist alles relativ auf tönernen Füßen. Es gibt nicht mal eine Verfassung, sondern nur eine Reihe von Basic Laws, also grundlegenden Gesetzen, die auch mit einfacher Mehrheit wieder geändert werden können. Also insofern machen sich die Menschen hier schon Sorgen, dass der Rechtsstaat Israel tatsächlich in großer Gefahr ist.
Und das war der Tag für diesen 24. März 2025. Das Team heute, Sissi Hertneck und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.